Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
History.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch History.
Dem Podcast mit viel Milch und harten Gängen.
Ja, holpriger Start, aber dafür umso cooleres Thema. Wir haben letzte Woche viel gelernt, viel gehört von dir und heute haben wir den perfekten Gast dazu und ich habe es selber noch nicht gehört, das wird wieder mal eine Episode werden, die ich mir selber anhöre. Ich freue mich schon voll drauf.
Ja, ich war vor einigen Tagen oder mittlerweile Wochen in Wien, habe was zu tun gehabt und dann habe ich den Franz Spielauer besuchen können, der wohnt im Wienerwald und ich war bei ihm daheim und wir haben reden können über Race Across America 1987 und 1988. Es gibt, das habe ich zum Glück daheim, mittlerweile kann man es ja nicht mehr kaufen, aber ein Buch oder eigentlich zwei Bücher. Ich habe nur das eine und das nennt sich Gerädert. Ich finde, das ist der beste Name für ein Radsportbuch, den es gibt. Das war übers erste Ram, wo Franz Spielauer als Rookie, als erster Nicht-Amerikaner, als erster Europäer am Start war. Und er war ein Drittel des Rennens oder nach einem Drittel des Rennens war er sogar in Führung, ist dann danach Dritter geworden und hat 1988 beim zweiten Antritt des Rennens gewonnen. Und das war halt wirklich historisch und ja, es war für mich wahnsinnig aufregend, mit ihm zu reden. Er war früher einer meiner ersten Sponsoren, wie ich angefangen habe zum Radfahren. Ich habe von ihm ein paar Speedplay-Pedale bekommen, kostenlos, und ein paar Riegel, Gels und Sportnahrung. Das war super und ja, so richtig viel miteinander Zeit verbracht haben wir eigentlich bisher noch nie und deswegen war es jetzt echt was Besonderes, mit ihm da über eine Stunde zusammenzusitzen. Du willst uns nochmal kurz einen Einblick geben, oder? Was 1987 alles los war.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich nehme euch mit auf eine Zeitreise ins Jahr 1987. Helmut Kohl und Franz Vranitzky sind Bundeskanzler. George H.W. Bush ist Präsident der USA. Wall Street kommt ins Kino und Johnny Logan gewinnt den ESC mit. Boah, kann meine eigene Schrift nicht lesen. Hold Me Now. Michael Jackson veröffentlicht das Album Bad und in dem Monat, in der Woche, wo das Ram startet, ist Madonna mit La Isla Bonita in den Charts auf Platz 1. Also, so viel dazu.
So war das damals und die Tour de France gewonnen hat, ich hätte es jetzt nicht gewusst, ehrlich gesagt. Hättest du es gewusst?
Ich habe gewusst, ein Irre, und dann habe ich ihn falsch gesagt, aber du hast das jetzt
richtig. Stephen Roach hat in diesem Jahr Giro d'Italia und Tour de France und den WM-Titel gewonnen und war neben Eddy Merckx der Einzige, denen beiden es quasi gelungen ist, dieses Triple in einer Saison zu holen.
Und jetzt lade ich mich voll weit aus dem Fenster, das habe ich nicht recherchiert, aber weil du gesagt hast, Stephen Roach, die WM war, glaube ich, in Villach. Das behaupte ich jetzt einfach und das lassen wir jetzt ungeprüft drinnen.
Und den Shitstorm, der geht auf deine Kappe, wenn es falsch war.
Ganz genau, ja.
Du liest aber keine E-Mails, oder? Also der Shitstorm wird dich kalt lassen.
Was mir nicht kalt lassen würde, wären die Kommentare in den Spotify-Kommentarspalten.
Ich habe mit dem Franz Spieler noch was wir quasi in der Episode nicht so im letzten Detail durchbesprochen haben, im Nachhinein gefragt, und zwar, welche Übersetzung er gefahren ist, welche Ritzel. Wir haben das in der letzten History-Episode schon gemutmaßt und jetzt weiß ich es wirklich ganz genau. Es war vorne die Übersetzung 53-42 und hinten war es eine siebenfache Übersetzung und der leichteste Gang war 22 oder 23, je nach Laufrad. Und die gleiche Übersetzung ist zum Beispiel, wenn man jetzt Kompaktkurbel hat, 52, 36 und hinten das 23er Ritzel. Also das ist wahrscheinlich, je nach Kassette, das zweite, dritte von oben. Und mit diesem Gang fährst du jetzt einmal bergauf. Und dann weißt du aber, das ist der leichteste, den du hast. absolut unfassbar. Und da ist es über die Rocky Mountains, über die Appalachen, Weinstraßen in der Südsteiermark 15% mit so einem Gang drüber fahren und das vielleicht noch 8-9 Tage Radlfahren, absolut brutal. Ja, und die Route damals war etwas nördlicher, ist aber dann ab Mittelteil so ähnlich wie die aktuelle Route verlaufen. Und was auch noch wichtig ist zu sagen, der Franz Spieler hat dann später noch im Sportartikel Großhandel ganz Österreich beliefert, zum Beispiel tausende Sidi-Schuhe jedes Jahr importiert und dann alle Radlhändler verteilt. Und ich weiß nicht, ob es ganz gut rausgekommen ist, aber das ist mir jetzt dann beim Heimfahren nochmal bewusst worden. Sie haben ein Betreuerauto gehabt und 4 Betreuer insgesamt. Kannst du dir das vorstellen?
Harte Arbeit jedenfalls. Ich glaube, nach dem aktuellen Reglement gar nicht mehr erlaubt. Müssen nicht mindestens 6 sein?
Ja, mag sein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und was früher zum Beispiel auch noch gegeben hat, war bei den ersten Rams hat es noch das gegeben, Cut-off Mississippi. Das heißt, wenn du noch 2/3 der Dauer mehr als 36 Stunden Rückstand hast auf den Führenden, bist du schon einmal raus. Und dann haben sie es auf 48 Stunden erhöht. Wenn du 48 Stunden hinten Führenden bist, bist du raus. Und heute gibt es das nicht mehr. Das heißt, du kannst 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage später ins Ziel kommen. Es ist unabhängig von der Siegerzeit.
In schnellen Straßenjahren wäre dann einer ins Ziel kommen?
Da wäre es wahrscheinlich blöd gewesen. Aber ich denke schon, dass es auch unfair ist. Weil was kannst du dafür, wenn der Fuhren einer auf und davon fährt? Das schmälert jetzt deine eigene Leistung nicht. Also diese Cut-Offs, glaube ich, sind schon echt, echt gemein.
Gibt es aktuell nicht mehr und jetzt zur Folge, weil ich habe sie noch nicht gehört, ich bin ganz gespannt drauf.
Du kannst wieder zuhören, Flo, du hast mir eine Frage geschickt, die dich am meisten interessiert. Ich hab sie dann in eigenen Worten quasi dem Franz gestellt, aber was dich am meisten fasziniert hat, war die Frage:
Wie kommt man 1987, wenn Madonna im Radio läuft, auf die Idee, als Österreicher, ich melde mich jetzt bei diesem Radrennen am anderen Ende der Welt an.
Und das hören wir uns jetzt an. Ja, danke, dass wir uns heute da bei dir treffen dürfen, dass du uns was zum Trinken angeboten hast und wir einen Kuchen kriegen und wir dich besuchen dürfen. Und lieber Franz Spielauer, schön, dass wir heute bei dir ein bisschen über das Ram plaudern können.
Freut mich, ja. Ich hoffe, es wird was draus.
Ja. Der Flo und ich haben ja schon sehr, sehr viel über das Race Across America berichtet, über das, was wir selber dort erlebt haben. Und wir wollten heute wirklich einmal mit jemandem reden, der bei den jüngsten oder bei den ältesten eigentlich Austragungen des Ram dabei war, nämlich in die 80er Jahre. Und du hast diesen Sport, glaube ich, insgesamt in Österreich bekannt gemacht und du warst der erste Nicht-Amerikaner, erste Europäer und erste Österreicher, der in Amerika dabei war, nämlich 1987 und ein zweites Mal 1988. Und ich glaube, es ist einfach super spannend, darüber zu reden, wie das Ram damals funktioniert hat. In dieser Zeit, weil heute ist sehr viel sehr modern und in die 80er Jahre, glaube ich, war das noch komplett anders.
War komplett anders, also von der Ausrüstung allein schon. Es hat keine aerodynamischen Rahmen, so wie heute gegeben. Die Driesbox, aerodynamische Laufräder, war damals alles noch für die Zukunft geplant. Aerodynamische Aufleger, das Gleiche. Also man kann es überhaupt nicht mit heute vergleichen. Mein Rad, was ich damals gefahren bin, hat um die 10 Kilo gehabt. Ich habe eigentlich nicht speziell für das irgendwelche extra Ausrüstungen geschaut, was es da gibt und was man da noch verbessern könnte. Ich komme von Straßenrennsport, bin bis zu Race Across America auch alle Rennen in Österreich gefahren, also bei beiden Starts. Die ganzen Klassiker in Österreich, also Niederösterreich, Rundfahrt, Wien, Kresten, Wien. Das war Vorbereitung für mich und zusätzlich natürlich habe ich dann angefangen, 87 für die extremen Ausdauerdistanzen zu trainieren. Das heißt, ich bin zu Radrennen gefahren, die waren 150, 160 Kilometer und bin dann noch eben 120, 150 Kilometer vom Rennen nach Haus gefahren, wenn es in der Nähe von Wien war oder habe ihm dann meine Trainingseinheit noch dran gehängt.
Ja, du warst einmal bei den Olympischen Spielen. Du warst 4-mal bei der Radl-Weltmeisterschaft. Du warst bei der Österreich-Rundfahrt viele Jahre immer dabei, hast Etappen gewonnen.
Ich war zehnmal Österreich-Rundfahrt, habe eine Etappen gewonnen, zwei leider verschenkt, also zweimal Zweiter werden. Die habe ich wirklich leichtsinnig hergeben. Ja, habe Punktetrikot, Sprinttrikot angehabt und habe doch einige schöne Rennen in Österreich gewinnen können. Und der andere auch Wien-Größen-Wien, Etappensieg, Etappenzweiter, Gesamtsieg, das war, glaube ich, 80, 82, ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern an die Jahre, wann das war.
Hast du das damals als Profi machen können? Oder ist man in Österreich bei den Elite-Rennen irgendwie trotzdem nebenbei berufstätig gewesen?
Großteils war ich berufstätig, also halbtags. Die ersten 3-4 Jahre habe ich eigentlich normal gearbeitet, bin ich oft um 6, 7 auf die Nacht mit Beleuchtung trainieren gefahren. Aber wir haben es dann schon verbessern können, wo ich dann zu den besseren Clubs gekommen bin, wo wir bei manchen Vereinen auch angestellt waren in der Firma von Sponsor. Dann war ich 24 Monate beim Bundesheer, wo eigener Sportzug gegründet worden ist für die Radfahrer damals. Das war ein Novum in Österreich. Aber großteils war ich halbtags tätig.
Was der Flo und ich uns wirklich fragen, es hat zu der Zeit kein Internet gegeben. Es hat zumindest noch keine großartigen Informationen gegeben. Ich glaube nicht, dass man in Österreich amerikanische Fernsehsender empfangen hat. Es hat keine Podcasts gegeben, keine YouTube-Videos. Wie hast du überhaupt erfahren, dass es so ein Race Across America gibt? Hat es da, Entschuldigung, die blöde Frage, Videokassetten schon gegeben zu der Zeit? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber woher kriegt man die Information, dass sowas überhaupt existiert? Und vor allem, wie kriegt man dann Informationen drüber?
Also Informationen habe ich überhaupt keine gekriegt über das Rennen. Ich habe keine Bezugsperson gehabt zu Amerika, der mir da irgendwie weiterhelfen hat können. Ich war 85, privates Trainingslager mit einem Freund in Los Angeles, 5 Wochen. Das war in Huntington Beach, also ein bisschen außerhalb, schon am Stadtrand. Und dort habe ich in einer Zeitschrift eben über das Race Across America gelesen. Ich habe zu meinem Freund gesagt, es muss ja ein Rennen geben, quer durch Amerika, nur mir das vorgestellt mit Etappen, ne? Und dann sagt mir den Bericht, sagt er, da gibt's ein Rennen. Und das war im Race Across America, aber nur geht das nonstop rund um die Uhr. Ich habe das gelesen, bin nach Hause geflogen, also von dem Zeitpunkt ist festgestanden, das Rennen werde ich als Abschluss von meiner Karriere fahren. Und habe das für 87 eben geplant gehabt. Ich habe gesagt, 18 Jahre Leistungssport, wo eigentlich kein Jahr Pause war. Ich bin nonstop eigentlich durchgefahren, auch keine größeren Verletzungen, wo ich länger passieren habe müssen. Verletzungen hat es immer wieder gegeben. Und 87 war geplant, immer als Abschluss Race Across America. Das war alles eine Kopfsache. Also wir haben sie da wirklich, oder ich habe mir zusammendenken müssen, was kann passieren, was braucht man, was ereignet sich bei den Rennen. Ich habe nicht gewusst, was nach 4, 5 Nächten Dauerbelastung dort passiert mit dem Körper. Ne? Dann habe ich zum Glück einen Dr. Bachel von der Schmelz kontaktieren können, mit dem wir vorher schon zusammengearbeitet haben, vom Nationalteam her mit der Vorbereitung, medizinischen Tests. Und der hat mir da relativ viel helfen können. Da haben wir ausgetestet, wie viel Kalorien ich ungefähr brauchen werde. Also ich habe Testfahrten gemacht. Ich kann mich erinnern, nach der ersten 34 oder 36 Stunden Non-Stop-Fahrt, was ich gemacht habe, waren die Depots komplett leer. Also wir haben da wirklich Schritt für Schritt uns heranarbeiten müssen. Das große Problem war, dass damals natürlich auch keine Sporternährungs- oder Zusatzprodukte von Ernährungsseite da waren, wie man sie heute hat. Nicht? Also wir haben da wirklich mit ganz einfachen Mitteln gearbeitet, was eben damals am Markt war, und die Ernährung auch selber zusammengestellt.
Ja, du hast ja in deinem Buch, das heißt Gerädert, das gibt es jetzt leider nicht mehr, aber ich habe noch ein Exemplar daheim, da hast du hinten dein Ernährungskonzept drinnen. Eine Tabelle, und da steht einfach drinnen, wie viel Milch du pro Tag getrunken hast. Also ihr habt sich da einen Plan zurechtgelegt. Du hast irgendwie so Elektrolytgetränke, Sportgetränke oder so Flüssignahrung mit Milch angerührt, und dann hast du da noch drinnen stehen, Milch mit Ei zum Beispiel noch verlängert, damit irgendwie mehr Kalorien zusammenkommen. Stimmt es, dass das so 6-7 Liter Milch jeden Tag waren, die du da...
Das weiß ich gar nicht mehr. 6-7 Liter kann ich mehr. Ich weiß nicht, wenn es drinnen steht, wird es stimmen, aber das war eine Zusatznahrung, die man mit Milch, wenn man es anmacht, einen höheren Nährwert haben. Ja. Durch das hat er das vielleicht gemacht, der Betreuer, der mit war. Aber es war natürlich schon eine Überwindungssache, weil eben das Getränk mit Milch, was angemacht war, also das hat wirklich Überwindung gebraucht, dass man das runterkriegt. Aber es war die einzige Möglichkeit, dass man auf vernünftige Kalorien kommt.
Ja, ich meine, ich kriege Magenkrämpfe, wenn ich mir das noch vorstelle, so viel Milch zu trinken. Aber ja, du hast dann auch noch eben so Isostar, Wasser, Tee, Fruchtsäfte, selbstgemachte Müsli-Riegel stehen da drinnen und Bananen, also...
Das war von Willi Dungel, der hat damals zusammengestellt, eben so eine Art Müsli mit Nüssen, Feigen, Aprikosen und Haferflocken und so Zeug, damit man da immer Abwechslung hat und nicht nur flüssige Nahrung trinkt. Aber viel mehr Möglichkeiten hat es ihm damals nicht gegeben.
Wie waren damals die Qualifikation? Hast du sowas schon gegeben oder warst du sozusagen willkommen, wenn du vorgewiesen hast, was du schon alles gefahren bist?
Das war das große Plus eben. Normalerweise hätte ich rüberfahren müssen, 1000 Kilometer Rennen, Qualifikation fahren müssen. Aber eben anhand meiner Erfolge im Olympiade, Teilnehmer bei Weltmeisterschaften, habe ich ohne Qualifikation das fahren können.
Wie war es um deine Englischkenntnisse bestellt? Ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber ich weiß einfach, dass du derzeit damals nicht selbstverständlich war, dass man in der Schule schon Englisch mitlernt als Fremdspruch für jeden. Und von Wolfgang Fasching habe ich auch gehört, dass er teilweise Leute im Betreuer, die man gehabt hat, die nicht Englisch kennen haben und dass das halt eine Zusatzherausforderung gewesen ist.
Meine Englischkenntnisse waren Schulenglisch, also wirklich ganz minimal. Mir hat das bis dahin nicht interessiert, schaut jetzt ganz anders aus. Aber der eine Betreuer, der mit war, hat relativ gut Englisch können. Der hat wieder einen Freund gehabt, auch ein Österreicher, der nach San Francisco ausgewandert ist. Also der hat drüben gelebt und die zwei haben eigentlich das Ganze geschaukelt. Es waren ja nur 4 Betreuer mit beim ersten Mal. Also wir haben gehabt einen Kostenwagen, der war Schlafzimmer, Küche, Massageraum, alles. Der ist schon fast zerbrochen während dem Rennen. Beim Zurückfahren hat er es bis San Francisco nicht mehr geschafft. Er ist in der Mitte von Amerika liegen geblieben und am PKW. Also die 4 Betreuer waren nach 5-6 Tagen genauso fertig wie ich. Ne? Weil die waren rund um die Uhr unterwegs. Die haben im Auto während dem Fahren teilweise geschlafen. Also das war für die Amerikaner unverständlich, dass wir ins Ziel gekommen sind. Also für die war es eine Himmelfahrtskommando. Die haben alle Wetten abgeschlossen, was es gibt, dass wir nie das Ziel sehen werden. Ne?
Du beschreibst es in dem Buch so lustig. Dein Kastenwagen hat ja David geheißen. Weil ihr seid quasi gegen Goliath angetreten, gegen die amerikanischen Teams, die halt 10, 11, 12 Betreuer gehabt haben, Wohnwegen. Und ihr seid dort, ja, minimal ausgerüstet dort gestanden, als komplette Rookies irgendwie. Wie war denn so die Stimmung dort am Start in San Francisco? War das bei der Golden Gate Bridge?
Von uns oder von den Amerikanern überhaupt?
Ja, allgemein so.
Es war relativ locker. Also ich meine, es war damals sicher noch relaxter wie jetzt, kann man sagen. Also es hat von den Amerikanern ein paar Top-Favoriten gegeben, die sich spezialisiert haben auf das Rennen, was jetzt leider relativ wenig Amerikaner in Erscheinung treten. Viele weichen jetzt aus auf die, was es gibt, Mixteams, Vierermannschaft, Sechsermannschaft, Achtermannschaft. Es ist mittlerweile auch ein großes Geschäft, glaube ich. Wir waren Firmenveranstalter. Damals war wirklich nur reine Ideologie dahinter. So hat jeder jeden geholfen, auch während dem Rennen, wenn irgendein Problem war. Immer gefragt, ob irgendwas zum Helfen gibt. Wie es momentan läuft, weiß ich nicht. Da bin ich zu lang weg von dem Ganzen. Aber so eigentlich eine relativ lockere Stimmung. Ich kann mich erinnern, da haben wir am Golden Gate Bridge rübergefahren. Dann hat einer defekt gehabt. Und dann ist 1,5 Stunden lang das Rennen dort gestoppt worden. Ist aber die Zeit schon gelaufen. Ne? Und bis das der einen Schaden behebt hat, dann ist das Rennen eigentlich losgegangen.
Da hat es auch die neutralisierte Phase gegeben am Anfang, oder?
Es war neutralisiert, ich glaube, nur über das Stadtzentrum raus von San Francisco, ja.
Du hast das eine immer nämlich markiert, weil das so absurd ist. Du hast gesagt, oder im Buch beschrieben, dass sie die anderen Teams, irgendwer ist dort gestanden, da hat sich einer von den Betreuern seine Pistole gerade geputzt oder so. Und ich habe das auch schon erlebt. Wir haben einmal das Ram abbrechen müssen und sind dann in Missouri irgendwie gestrandet und dort ein paar Tage gewesen. Und das war irgendwie so für uns, die das nicht kennen, so irritierend, dass halt Leute dort herumgehen und ihr Waffen am Körper tragen. Aber in Amerika gibt es ja das doch öfters zu sehen.
Das ist fast normal, kann man sagen, ja.
Ja.
Sie haben es teilweise schon versteckt, aber ab und zu sieht man es natürlich schon hinten rausschauen, aus dem Hosenbund oder aus dem Halfter.
Ja, also mit der Mentalität muss man irgendwie das, wenn man es noch nie gesehen hat, tut es halt Selbstverteidigung, hat ganz einen anderen.
Das ist Geschichte Bedeutung dort, irgendwie. Ja. Also jeder hat das Recht, sein Eigentum zu verteidigen und so wenig wie möglich Staat. Mit dem muss man sich anfreunden oder man entweder mal hasst oder man liebt.
Ja. Wie hast du, nachdem es hat ja wenig Informationsquellen gegeben, du hast eh schon gesagt, Training war ein bisschen, man muss sich selbst überlegen, wie man da trainieren soll, damit man sich gut vorbereitet. Ernährung, hast du jemanden gehabt, der die beraten hat? Sportmedizin in Wien. Aber wie haben dann wirklich so deine Trainings ausgeschaut, jetzt speziell fürs RAM ausgerichtet worden?
Wie gesagt, normal alle Rennen gefahren, das geht mir in Österreich. Die Rennen eben nachher verlängert durch längere Distanzen. Und ich bin nicht öfter wie 4-5 Mal, glaube ich, 24, 35 Stunden Training, wo ich durchgefahren bin. Weil ich war der Meinung, das kann auch als Gegenteil bewirken, dass man ermüdet. Also man muss, glaube ich, ein bisschen mehr mit Feuer in das Rennen gehen und schauen, was dann passiert. Weil wenn ich 35 Stunden fahren kann, dann 8 Stunden Pause machen, dann wieder 200-300 Kilometer Distanz, dann kann ich es dann durchfahren auch. Also es ist in erster Linie eine Kopfsache und Willenssache. Ne? Und mit den anderen Sachen habe ich kein Problem gehabt. Ich kann mich erinnern, das Problem beim ersten Mal, beim zweiten Mal haben wir viel dazugelernt. Waren zwar nur 6 Betreuer statt 4, aber es war weit besser organisiert und es war ein Arzt dabei. Das war ja beim ersten Mal für viele unverständlich war bei den Amerikanern, dass kein Arzt an Bord ist. Ne? Weil man weiß nicht, was passiert nach 2-3 Tagen, was passiert in der Nacht plötzlich. Wenn man reichst, was kannst du machen? Und also von Problem vom Radfahrerischen her, und auch, das haben die Amerikaner bewundert, wie am Rall sitzen. Ich habe relativ eine gute Figur am Rall gemacht. Das Problem war ja nicht, dass ich nicht schnell fahren konnte, sondern die ganzen Probleme, die rundherum auftauchen, mit denen man vorher nicht weiß, was da alles kommt. Das war halt mit den Pausen das Problem, dass ich mehr Pausen gemacht habe, teilweise wie die Amerikaner. Nur sind da manche halt fürchterlich eingegangen dann, weil sie am Anfang eben geglaubt haben, sie müssen 45, 50 Stunden durchfahren. Ich habe strikt meinen Plan eingehalten, so wie ich es mir vorgenommen habe mit den Pausen. Und durch das war das, wenn ich am Rad gesessen bin, war ich absolut der Schnellste. Nur dazwischen, die Pausen waren halt zu groß, ich war beim ersten Mal. Beim zweiten Mal haben wir da einiges verbessert. Zweiten Mal haben wir wieder das Pech gehabt. Es war zweimal die gleiche Route im Norden. Also es war wirklich extrem schwer. Da geht's von San Francisco einmal über die Coast Range, die ist 1200 Meter, glaube ich, Durchschnittshöhe. Dann geht's wieder runter, Valley of California, Sacramento und dann rauf zum Lake Tahoe. Der ist 2700 oder 3000 Meter und dann halt quer durch Nevada, Utah, ständig auf bergab. Und beim zweiten Mal war ich wesentlich bessere Verfassung wie beim ersten Mal, also auch körperlich besser vorbereitet. Ein Arzt war mit an Bord. Und nach 2000 Kilometern in die Rockies haben wir 11 Stunden Rückstand gehabt auf dem Jahr davor. Also generell. Es war extremer Gegenwind, Nevada, Utah am Highway 50. Da habe ich wirklich geglaubt, dort ist das Rennen für mich aus. Also da war ich knapp dran, dass wir alles zusammenboxen. Ich habe nur überlegt, ob wir zurückfahren nach San Francisco oder nach Washington, wo es kürzer ist. Da, weil wenn du mit 18, 17 km/h unterwegs bist, wo du normal 30, 35 fahren kannst und das über 250 Kilometer, 300, dann irgendwo hört es sich auf. Ist aber auch vorübergegangen. Am Börs hat was, wie gesagt, 11 Stunden Rückstand und im Ziel war ich dann um 16 Stunden schneller wie ein Jahr zuvor. Also wenn ich rechne, die letzten 3000 Kilometer 27 Stunden eigentlich gut gemacht. Ne? Also jedes Rennen hat seine eigenen Gesetze. Dann ist dazu gekommen, dass ich 1,5 Stunden Zeitstrafe gekriegt habe für nichts. Das war nur eben damals der Amerikaner. Da haben sie geglaubt, der Templin kann das Rennen noch gewinnen. Und dann habe ich noch eine halbe Stunde gewartet, 3 Kilometer vom Ziel, weil von ORF die Kamera eingegangen ist. Und ich habe geglaubt, die können das reparieren, haben sie aber nicht zusammengebracht und die haben dann den Zieleinlauf eigentlich von einem amerikanischen Team dazu gekauft oder dazu gekriegt.
Ja, apropos kaputte Kamera, wie war denn überhaupt so die Berichterstattung? Also heute ist es so, es ist, glaube ich, in Österreich viel populärer, als es in den USA ist. Mittlerweile ist es in den USA wirklich eher so eine Randerscheinung. Ein paar Einheimische gibt es und natürlich Fans gibt es, die an der Strecke stehen, aber so in den großen Fernsehstationen ist es heute nicht mehr zum Sehen. Und wenn man sich die sagen wir, Aufnahmen anschaut, auch vom ersten Mal, vom 1982er Great American Bike Race, da war sie groß auf BBC oder CNN oder wie die großen Sender dort heißen. Wie war das damals, also vor Ort und in Österreich?
Es sind während den Rennen von den lokalen Stationen Fernsehteams immer wieder kommen, die gefilmt haben, auch im Ziel in Washington war Fernsehbericht dann, aber ich weiß nicht, in welchen Kanälen das gelaufen ist. Ich weiß nur, dass Washington Post und Washington Times, glaube ich, heißen die zwei, die haben Berichte mit Foto gebracht, also von Siegerehrung von mir. Und nachher war Empfang bei der österreichischen Botschaft, die waren auch froh, dass sie endlich was tut, da war damals die Waldhelm-Geschichte, da waren sie sehr traurig alle in Washington. Aber die Berichterstattung war eben, wie gesagt, von Bundesstaat zu Bundesstaat verschieden, aber es war keine durchgehende Kamerateam von irgendeiner großen Station dabei. Er hat immer Probleme gehabt da mit den Sponsoren. Der Sponsor, es hat er damals kein Preisgeld gegeben, weil der Sponsor kurz vor dem Rennen abgesprungen ist, obwohl wir die Werbung von ihm nach oben gehabt haben. Also es war ein Rennen für die Ehre.
War das McDonald's?
War McDonald's,
ja. Ja, weil das sieht man auf dem Zielfoto auch noch, auf der Hulz-Trophäe, die du kriegst, ist noch das große M drauf, was, wenn man das heute sieht, das wirkt so komplett arg irgendwie, oder? Aber die waren früher groß einmal, oder immer wieder groß bei diversen Veranstaltungen dabei. Wie war denn dein Rad beieinander, wenn man heute denkt, Reifen werden immer breiter? Der Komfort wird dadurch besser, der Luftdruck muss nicht mehr so hoch sein. Es ist irgendwie leicht, es ist aus Carbon, es hat trotzdem gute dämpfende Eigenschaften, du hast einen Aufleger, es ist aerodynamisch einfach gut, du kannst deine Hände und Finger entlasten und auf den alten Fotos sieht man Stahlrahmen, dünne Reifen, dünnen Lenker, wo man schon die Finger einschlafen, wenn ich nur das Foto anschaue. Wie würdest du das beschreiben und vor allem auch so die Übersetzung? Du hast geschrieben in deinem Buch Bergübersetzung, also der leichteste Gang 2,40 vorne und hinten 2,20 oder 3,20. Also eine 2:1 Übersetzung eigentlich als leichtester Gang.
Das hat genügt.
Ja. Ich kann mir das vorstellen, ich mag auch gerne schwere Gänge, aber heute fahren sie oft vorne 34, hinten 34, eine 1:1 Übersetzung.
Also da muss er dementsprechend steil sein. Also es waren ja lange Anstiege, vielleicht nicht so extrem steil, erst dann in West Virginia, Maryland, also da sind ein Hämmer drinnen, da bin ich gerade drüber gekommen mit der Übersetzung. Also es war kurz vor dem Umfallen. Da habe ich auch Phasen dann gehabt beim zweiten Mal, wo ich mit großer Scheibe und Kurt Schneidermann, das ist eine Legende in Österreich, Tour de France-Teilnehmer, der hat nicht verstanden, wie es sowas gibt. Und da habe ich noch mit Ärzten im Gerät, der hat gesagt, Endorphine,
ja.
Ne, ausgestoßen vom Körper, die über Stunden eine Euphorie im Körper zeigen und auch eine Leistungssteigerung, wo man nicht weiß, wie das richtig funktioniert. Und genau das habe ich damals auch eine Phase gehabt, aber das kommt, weil manche sagen, ja, das habe ich auch schon gehabt, ja. Das hast du nicht nach 1000 Kilometer. Und da habe ich so eine Phase gehabt und dann war ich eigentlich geplant, dass wir da noch eine Pause machen. Und ich habe die Pause gemacht und mir gedacht, das geht ja nachher genauso, ne. Dreiviertelstunde geschlafen, aufgestiegen, hat mich blockt wie vorher. Also ist nichts mehr weitergegangen. Das sind so Sachen, was man nicht erklären kann und was die Medizin auch teilweise noch immer nicht erklären kann, was da im Körper vorgeht. Ne? Aber wie gesagt, der Rahmen, also alles Stahl, Aluminiumfelgen, dünne Reifen, wie gesagt, das war ja das Fürchterliche am Highway 50 in Amerika, wer die Straßen kennt, die Nebenstraßen, da ist alle 5 Meter ein Riss im Asphalt oder im Beton und der wird ausgegossen mit der. Und das rumpelt, das, und dann, wenn der Hintern eh schon offen ist, ne, das sind Schmerzen, das kann man schwer beschreiben. Ne. Dann war er damals, hat es gehabt, jeden Tag 47 Grad. Das war der heißeste Sommer, den sie in Amerika je gemessen haben. Jetzt war der Asphalt teilweise, war er weich. Ne. Also das waren Bedingungen. Der Betreuer, das war mein Bruder damals, der ist ausgestiegen, hat nur so Slipper angehabt. Und ist neben die Slipper gestanden. Der ist stecken geblieben in Asphalt. Ne? Der ist in einem kühlten Auto gesessen, dann springt er raus, hat man gedacht, er fällt um.
Ich hab's auch noch erlebt.
In der Nacht 0 Grad. Ne? In West Virginia haben sie minus 2 Grad gehabt, haben sie Eis gerotzt von den Fenstern.
Ich habe das einmal gehabt im Death Valley, da war ich durch zum Training und dann bin ich ausgestiegen und habe mir gedacht, bei unserem Auto ist ein Kabel durchbrennt, weil es hat so nach verbrannten Gummi oder nach verbrannten Plastik gekrochen und dann bin ich halt draufgekommen, dass von meinen Schuhe die Suhlen quasi schon am Asphalt so angefangen haben zum Schmelzen langsam. Ja, das ist unglaublich.
Ja. Und das Glück war, also mit 22 Jahren hätte ich das Rennen nicht fahren können, weil ich war hitzeallergisch. Also bei Rennen, ich habe fürchterlich gelitten bei Hitze. Ist aber im Laufe der Jahre immer besser geworden. Und die besten Rennen bin ich eigentlich gefahren, wenn es kalt war, kurz vor dem Schneien und womöglich auch Regen. Das war mir unangenehm, aber da habe ich 25% mehr Leistung bringen können. Darum waren die besten Zeiten für mich dann eben ab Mitternacht, wo das Thermometer schlagartig dann gefallen ist. Dort war eigentlich die Zeit, wo ich sehr viel gut machen habe können.
Hast du mit Händen, Fingern, Nerven nie Probleme gehabt?
Während dem Rennen nicht so stark. Beim ersten Mal mit den Füßen habe ich keine Einlagen gehabt, nichts. Ich habe einen normalen Schuh gehabt, ohne Einlagen. Da sind ja die Fußballen richtig aufgegangen. Also ich bin ja fast nicht mehr in die Schuhe reingekommen. Wir haben die ausschneiden müssen. Das war ja immer ein Grund, wo sie geglaubt haben, ich kann das Rennen nicht ausfahren. Und da habe ich sehr lange nachher die Sensibilitätsstörungen gehabt. Bei den Fingern auch einige Zeit. Also das war da relativ lang da, also ein paar Jahre, glaube ich. Aber beim Rennen selber hat man halt das Ding, es ist halt ein bisschen eingeschlafen und man bewegt sich halt ein bisschen wieder. Aber es dauert dann schon eine Zeit, bis dass sich das alles wieder normalisiert.
Wie war denn das für dich bezüglich Konkurrenzdenken? Wir haben heute oft Leute, die sagen, die Konkurrenz ist ganz egal, man macht es, um durchzukommen, um irgendwie einfach das Erlebnis zu haben oder das Obenteuer einmal zu erleben. Und für andere ist es dann doch wichtig, ein gutes Resultat zu haben. Jetzt warst du ein Vollblut-Rennfahrer dein Leben lang. Inwiefern war das für dich das Ziel, einfach das bestmögliche Resultat zu haben oder einfach das Erlebnis zu haben und durchzukommen?
Das erste Mal war es durchkommen, das ist ganz klar. Aber ich habe eigentlich immer gewusst, ich weiß nicht warum, dass ich das Rennen gut fahren kann. Das irgendwie ist mir das gelegen. Ich bin auch gern gefahren in Amerika, eben Highway 50 oder was. Ich habe dann Radtouren gemacht mit österreichischen Hobbyfahrern. Die endlosen Weiten, also du fährst ins Nichts. Das hat mir eigentlich taugt. Ein anderer steht dort und kriegt panische Angst, wenn er die Entfernungen sieht. Ne? Ich weiß nicht, wie man das nennt bei so Leuten. Es gibt verschiedene Ausdrücke dafür. Aber das hat mir nichts gemacht. Und beim ersten Mal war mir Durchkommen wichtig. Dann habe ich gesehen, dritter Platz geht sich aus. Beim zweiten Mal war natürlich schon der Sieg im Vordergrund. Es war nicht irgendwie ein Rekord oder Zeit, man muss seinen Gegner richten. Du musst ein Rennen so fahren, dass du es gewinnen kannst. Du musst schauen, wie der Gegner ist. Wenn du dann genug gewonnen hast oder willst du es neu machen, kannst du sagen, okay, ich fahre auf Rekord. Aber zuerst ist einmal wichtig, dass du ins Ziel kommst und dass du das Rennen gewinnen kannst.
Du warst beim ersten Mal am Start, du bist dann sogar in Führung gewesen. Du bist ja dann schlussendlich Dritter geworden, aber warst zwischendurch in Führung. Du hast es auch so beschrieben im Buch, dass teilweise ja die guten Amerikaner, die Favoriten, irgendwie Probleme gekriegt haben oder schnell gestartet sind und dann irgendwie doch zurückgefallen sind. Aber du hast dann irgendwie, glaube ich, nach einem sehr überraschend guten Start dann auch die Härte zu spüren bekommen und ein paar Rückschläge erlitten unterwegs. Wie sind das dann so gelaufen, das erste Mal beim Ram?
Die sind weggefahren. Ich glaube, das ist ein Zeitfahren, das nach 100 Kilometer aus ist. Also das war abnormal. Und eben, manche haben eben übertrieben mit den Schlafpausen. Also die haben, ich weiß von Seacrest, der hat das Rennen gewonnen, 87. Der ist ein Jahr davor, glaube ich, der ist 55 oder 58 Stunden durchgefahren und ist dann fürchterlich eingegangen. Und mit dem habe ich ja beim zweiten Rennen spekuliert. Ich habe gewusst, wie schnell ich fahren kann und dass ich relativ hohes Tempo fahre. Und vorne der Abstand wird nicht kleiner, der wird sogar größer, weil der immer die Schlafpausen rauszögert hat. Und auf das war ich mir sicher, dass er das nicht durchfahren kann. So. Und ich habe meinen Rhythmus eingehalten, also die Pausen, so wie es geplant waren. Und im Endeffekt, auf die letzten 700 Kilometer habe ich dann eben die 7-8 Stunden auf den rausholen können. Ne? Also das sind total einbrochen dann. Ich bin vorbeigefahren bei denen, der hat nicht mehr schauen können. Hat aber immer noch attackiert, hat versucht, dass er mich noch angreift, aber das war eigentlich, du brauchst nur ins Gesicht schauen und weißt, dass es aus ist. Und das habe ich mir wirklich gut eingeteilt. Also im Ziel, wenn man das von ORF, das Video oder den Film sieht, manche haben geglaubt, ich bin dreimal meinen Häuserblock gefahren. Aber ich muss dazu sagen, ich habe eineinhalb Stunden Zeit gehabt zum Regenerieren, weil ich eben die Strafpause gehabt habe und die muss man 10 Kilometer vom Ziel, glaube ich, haben sie da Station gehabt, wo man das absitzen muss.
Das war jetzt
beim zweiten Mal.
Ja. Und wie war es beim ersten Mal, wo du quasi noch dein Lehrgeld bezahlen hast müssen?
Naja, das war schon, also da war ich schon komplett am Ende wieder gekommen. Bin vor allen Dingen mit den Füßen. Also dass die so aufgegangen sind, die waren blau, die Fußballen. Und das war der Hauptgrund, warum, und natürlich auch der Hinterteil. Ne? Das, was ich beim zweiten Mal ja komplett vermeiden habe können, da haben wir wirklich ein super Säum, was da der Arzt zusammengestellt hat, und mit dem haben wir das verhindern können, dass das keine wunden Stellen sind. Ne?
Es waren 9 Tage und 7 Stunden und 9 Minuten war dann die Zeit, mit der du 88 gewonnen hast. Weißt du noch ungefähr, wie viel du von der Zeit geschlafen hast? Kannst du das grob sagen?
Ich habe so 13 Stunden ungefähr, habe ich mir ausgerechnet, ja. Wobei schlafen, das ist immer, mehr, wenn man, beim ersten Mal habe ich immer alle 24 Stunden 2 Stunden Schlafpause gemacht, was schlecht ist. Weil es von der Psyche her natürlich schwer ist, 24 Stunden zu fahren. Dazwischen einmal 10 Minuten, setzt ins Auto kurz rein, so einen kurzen Nicker. Und beim zweiten Mal haben wir geplant gehabt, eben alle 12 Stunden eine Schlafpause einlegen. Wobei die ersten 36 oder 32 Stunden bin ich einmal durchgefahren und die letzten 32 Stunden, glaube ich, auch wieder. Weil wir da nicht genau gewusst haben, wie weit der zweite hinten ist. Das war ein bisschen von der Information von Veranstalter schlecht organisiert. Und jetzt machst du eine Stunde Schlafpause, da ist aber eine Massage mit dabei. Dann ziehst du dich um, ein bisschen waschen. Und dann brauchst du mehr Zeit, dass du einschlafst. Also eine Stunde ist ja das nicht, was du schlafst, wirklich. Ne? Aber so 12, 13 Stunden ungefähr.
Apropos Informationen von der Rennleitung, wie waren das generell bei den Time Stations? Habt ihr euch da aktiv melden müssen? Weil so ist es jetzt die letzten Jahre immer gewesen. Du musst halt irgendwie es war ganz lange Zeit, auch bei mir noch per Telefon. Du musst mit deinem Handy oder teilweise wirklich noch von einer Telefonzelle anrufen und sagen, wir sind jetzt dort. Und dann ist irgendwann das mit dem GPS-Tracking gekommen, dass es automatisiert war.
Ich weiß jetzt nicht, ob der Betreuer anrufen hat müssen bei ein paar Stationen, aber die meisten waren besetzt.
Ja, weil das hat sich dann nämlich aufgehört. Und
nein, das war besetzt.
Also du hast jetzt das Rennen zweimal miterlebt in, glaube ich, einer echt interessanten Epoche, wo das Rennen einen ganz großen Stellenwert gehabt hat. Mir kommt vor, es hat dann schon ein bisschen nachgelassen, weil zum Beispiel auch die Organisation, einfach TV-Berichte in Amerika hat es dann nicht mehr gegeben. Die Timestations waren bis auf eine Handvoll Ausnahmen alle nicht mehr besetzt. Du hast müssen überall selbst aktiv werden. Und nein, ja, das war, ist irgendwie eine Entwicklung.
Es war alles eigentlich Eintragen immer, weil sie haben sich informieren können, wie weit die vorn sind oder wer von der letzten Zeitstation, wie weit der hinten ist. Die haben die Listen geführt gehabt bei den Timestationen.
Ja, das haben wir nämlich, da hat es dann irgendwann die Regel gegeben, dass man die Infos sozusagen nicht kriegt. Das heißt, wir haben eigentlich immer nur selbst müssen über Internet auf der Homepage vom RAM nachschauen, was dort veröffentlicht ist. Aber du hast nicht anrufen dürfen bei der Rennleitung und sagen, welche Platzierung und wie weit ist da andere hinten oder vorn.
Ja, mit Internet, das war damals überhaupt kein Thema, nicht? Das hat es nicht gegeben, auch GPS nichts. Durch das haben wir uns auch ein paar Mal verfahren.
Navigation war ausschließlich das Papier, formene Roadbook, oder?
Roadbook, also ja.
Groß Papier. Wie ein ja. Telefonbuch, ja. Wo drinnen jede Kreuzung beschrieben ist, links, ja. Rechts oder geradeaus.
Ja, und da in der Nacht sind wir nicht geradeaus gefahren, sondern rechts. Nach 20 Kilometern sind sie draufgekommen.
Ich stelle mir das ja dann so schwer vor, dass du wieder zurückfindest, weil du musst dich dann mit Landkarten vermutlich, oder? In so einem Straßenatlas.
Weil ja, sie haben gesehen, dass irgendwas nicht stimmen kann, weil da hätte irgendwas kommen sollen, was nicht kommen ist. Und dann die gleiche Strecke nicht zurück bis zu der Kreuzung wieder und dann auf die
ja. Route wieder. Ne? Aber eben dann wieder zu wissen, ab wann bin ich wieder auf der richtigen und ab wann kann ich mich quasi wieder ins Roadbook halten und muss
nicht mehr rückwärts denken. Sie haben gewusst, wo sie falsch abgehoben sind.
Ja. Wie war es denn von den Teilnehmerzahlen her? Wie viele Männer und Frauen waren damals am Start? Weißt du das noch?
Es waren insgesamt so 36, glaube ich. Davon waren drei oder vier Frauen waren, ja. Ja.
Und wie war die Quote von denen, die ins Ziel gekommen sind?
Circa 50%. 50 ungefähr waren.
Das ist, glaube ich, heute noch gleich, ja.
War nicht ein bisschen, ich glaube, um die 50 war das so, ja.
Ja, es ist, die Teilnehmerzahlen haben sich gar nicht so viel verändert. Es hat schon Jahre gegeben, wo es dann einige mehr waren, wo so bis zu über 40 oder bis zu 50 Einzelfahrer gewesen sind. Aber jetzt die letzten Jahre ist auch wieder ein bisschen weniger geworden.
Es sind nicht mehr 20, glaube ich, nicht, bei den letzten Rennen.
Ja, ich denke, heuer sind bisher 20 oder 21 angemeldet im Solo-Bereich. Und da ist definitiv in der Corona-Zeit ein ziemlicher Knick nochmal gekommen nach unten.
Es war vorher schon einmal, glaube ich, mit 19, 20 in der Gegend war es immer. Ne? Nein, das Problem ist eben mit dem, es wollen für das Rennen vorne, wie mit dem Rall quer durch Amerika. Aber die Ideologie ist, ein Vorrall, ein Athlet und Betreuer, einzeln. Und jetzt natürlich mit den Mannschaften ist es möglich, dass ich sage, ich fahre das Race Across America in 4er, 6er, 6er glaube ich gibt es auch, 8er Mannschaften.
Ich glaube, 2, 4, 8 Personen gibt es.
2, 4, 8.
Aktuell. Es ja. Hat vielleicht einmal 6er gegeben, aber es gibt andere Rennen, wo es 6er Teams gibt.
Mix-Team glaube ich gibt es auch, ne? Also da müssen sehr viele Leute unterwegs sein während die 8 Tage.
Hat es 87, 88 noch keine Teams gegeben?
Nein, lassen. So viel, ich weiß nicht. Es ist einmal gefahren, ein Tandem, das war der Lon Haldemann, der das Rennen auch gewonnen hat. Das war eigentlich, glaube ich, ein reiner Gag irgendwie. Also,
ich glaube, mit dem Pete Penzias, oder?
Mit dem Pete Penzias, ja. Ja. Aber das war nicht das, ich glaube, das zweite Team war da gar nicht am Start. Kann mich jetzt nicht erinnern.
Ja, ich glaube, das Tandem, wo sie da gefahren sind, war irgendwie außer Konkurrenz, oder?
Ich glaube schon. Es ist zwar die Zeit genommen worden, aber ich glaube, das waren die zwei einzigen, die am Start waren.
Und die waren ja dann auch im nächsten Ram nicht solo am Start, oder? Weil sind wie noch durch die Tandem-Aktion entweder müde waren oder?
Also Haldemann ist mit mir nicht mehr gefahren und ich glaube, er ist das Tandem ihm gefahren. Aber nachher ist er das Rennen nicht mehr gefahren, Anzl.
Was haltest du von der Ansage, wenn man sagt, das kann ja nicht gesund sein? Das ist ein bisschen so eine, weiß ich nicht, Pauschalmeinung von vielen Außenstehenden, das so wie oft zu hören kriegt, wo man sagt, hey, warum macht jemand so einen Blödsinn und es ist ja nicht gesund und will man sich damit kaputt machen? Was sagst du, wenn dich jemand mit so einer Ansage konfrontiert?
Schwer zu sagen, aber ich finde, wenn man es vernünftig betreibt, also wenn ich weiß, wo die Grenzen sind, ja, das muss ich schon wissen. Also sicher, man geht über die Grenzen teilweise drüber, aber dafür ist man, kann man nicht vergleichen mit jemandem, der Hobbysport macht oder der das als Freizeitsport ein bisschen betreibt. Also von den Schäden glaube ich weniger. Also ich weiß, ist es der Benzias, der 20 Mal das Rennen gefahren ist?
Der Rob Kisch.
Rob Kisch, ja. Ja. Der ist 20 Mal gefahren, ob das noch gesund ist, weiß ich nicht. Also da will ich nicht mehr Hand ins Feuer legen, aber er fährt noch immer. Also der ist mittlerweile, glaube ich, auch 70 Jahre alt. Ne? Waren die Ärzte, ich weiß beim ersten Mal, das war für viele unvorstellbar. Die haben sich nicht vorstellen können, dass es sowas überhaupt gibt und dass man sowas machen kann. Bis auf wenige Insider, die auch international Radsportzeitungen gelesen haben, hat er das Rennen überhaupt keiner kennt. Und auch die Ärzte haben da Bedenken gehabt, eben noch, was weiß ich, wie viele Stunden Schlafentzug hat man Versuche gemacht, der Hund stirbt und was weiß ich was alles. Und haben mit dem auch eigentlich nichts anfangen können. Auch der Arzt, der dabei war, und beim zweiten Mal war er der größte Fan von dem Rennen. Also weil er gesehen hat, man kann das kontrolliert in Angriff nehmen. Der hat während dem Rennen dort Blutuntersuchungen gemacht. Also für die war das Neuland und die haben relativ viel von dem Rennen lernen können. Und was er auch festgestellt hat beim Rennen, es waren keine Werte, die abnormal waren von den Blutwerten her. Also da war eigentlich bis ganz minimale Abweichung im normalen Bereich, wie wenn ich das Rennen nicht fahren würde. Die Schäden, das Gleiche kann ich sagen, ein Fußballspieler. Fußballspieler sind die Knie hin, ist das Becken hin und was weiß ich, beim Tennisspiel ist der Arm kaputt. Beim Radfahren, die fahren 5, 6, 700.000 Kilometer und ich habe kein Knieproblem.
Vielleicht einmal einen ein oder anderen Schlüsselbeinbruch.
Den habe ich auch gehabt.
Ja, das gehört dazu.
Aber das verwachst du wieder, ne? Ja. Das ist kein bleibender Schaden.
Ich finde es nämlich lustig, dass irgendwie bei dem Sport, den wir betreiben, wird das manchmal mit dem Argument ein bisschen probiert, so obi zu machen, das kann ja nicht gesund sein. Aber ich denke mir, kein Sport ist gesund per se, also zumindest kein Leistungssport. Weil es ist Skifahren nicht gesund, wenn man Rennen fährt, es ist Fußballspielen nicht gesund als Profi, aber das macht auch keiner, um gesund zu bleiben, sondern das macht man, weil man halt gute Ergebnisse schaffen will oder weil man für eine gewisse Zeit in seinem Leben vielleicht Profi ist und damit seinen Lebensunterhalt auch verdienen kann oder weil man seine Ziele erreichen will. Und was anderes ist halt Hobbysport. Hobbysport hat ja den Zweck, damit man sich gesund und fit hält. Und ich glaube, das ist einfach zu sagen, dass kein Sport, den man auf Ergebnis hin betreibt, macht man, weil er gesund sein sollte, sondern weil man halt ein gutes Ergebnis haben will. Und die Frage ist, wie gut bereitet man sich darauf vor, um die Schäden oder die Auswirkungen so glimpflich wie möglich zu halten?
Der Körper hält so viel aus, also was man in letzter Zeit überhaupt mit den neuen Rekorden immer wieder sieht. Also der Körper ist so anpassungsfähig. Ich glaube nicht, dass er, wenn man es vernünftig betreibt, irreversible Schäden davontragt. Also es gibt sicher den einen oder anderen. Ja? Wenn man jetzt sagt, der Läufer ist wieder gestorben bei einem Marathon, wäre vielleicht ohne Marathon auch gestorben, ein Herzinfarkt. Das war der Auslöser dann vielleicht, aber er hat was gehabt, weil sonst würden, wenn das der Grund wäre, dass der Lauf oder der Extremlaufsport, wenn das der Grund wäre, würden mehr an Herzinfarkt sterben. Ne?
Und es sind halt auch tausende Leute dort am Start.
Eben, das sind tausende, das sind Millionen auf der Welt, wenn man schaut, was da für Marathons sind im Sommer, jeden Wochenende irgendwo. Ne?
Ja, und du musst das ja aus am eigenen Körper jetzt miterlebt haben, weil das RAM ist jetzt, seitdem du gefahren bist, jetzt muss ich schnell Kopf rechnen, über 35 Jahre her. Und du weißt jetzt, ob es irgendwie langfristig gesehen schlechte Auswirkungen gehabt hätte.
Kann ich nicht feststellen, ne? Nein. Das ist beim ganzen Sport, das ist Begeisterung. Also das ist man ist von irgendwas fasziniert. Ich kenne Leute, die sind 20 Jahre Rennen gefahren und sind nie unter die ersten 10 ins Ziel gekommen. Der ist aber bei jedem Rennen wieder am Start gestanden. Also man macht es ja, der Großteil macht es nicht, um was zu gewinnen oder Geld zu verdienen, sondern der macht es aus Begeisterung. Das ist eine gewisse Atmosphäre, wenn man da drin ist. Von dem kommst du nicht los. Also du magst es, solange halbwegs alles sich vereinbaren lässt mit Beruf, mit Familie, magst du es, solange es geht. Und dann magst du das Spaß weiter.
Du warst, wie du das RAM dann beim zweiten Anlauf gewonnen hast, 33 Jahre alt, 1988 und wahrscheinlich körperlich noch in der absoluten Bestverfassung. War dann irgendwie klar, dass es jetzt genug ist oder hättest dich vielleicht nochmal gereizt, sowas auf der Langstrecke irgendwie in Angriff zu nehmen?
Ich habe im 88 gesagt, das ist der Abschluss nach 18 Jahren Rennsport. Dann habe ich gesehen, ich kann das Rennen gewinnen. Also sicher die erste Reaktion im Ziel war nie wieder und im Flugzeug haben wir aber schon ausgearbeitet für 88. Und dann war also ich endgültig
87 Schluss. Gut ist eigentlich abschließen.
87 war als Abschluss geplant. Ja. Dann habe ich gesehen, ich kann das Rennen gewinnen, bin es nochmal gefahren. Und dann war aber endgültig Schluss, weil ich habe überlegen müssen, auch beruflich, was ich mache. Ich kann ja nicht ewig so weiter tun, weil es wird immer schwieriger, je älter man da wird, dass man irgendwo neu einsteigt. Habe mich dann entschlossen, dass ich mich selbstständig mache. Und ich habe gesagt, nach 19 Jahren ist jetzt der Schluss. Ich habe aber dann, muss ich schon sagen, ein paar Jahre überlegt, ob ich es ein drittes Mal fahre. Weil ich wollte einmal die Südroute erfahren, weil zweimal ist die Nordroute gefahren worden und sonst immer Südroute. Und habe aber das gesagt, okay, vielleicht bis 45, dass man es noch überlegt, aber je weiter man dann weg von dem ist. Und die Firma, wie gesagt, die haben mir dann so in Anspruch genommen, dass es gar nicht mehr möglich gewesen wäre.
Ich weiß nicht, wie viel du von den aktuellen Aktiven kennst, die das Race Across America jetzt fahren, aber es gibt da einen und ich bin ein guter Freund von dem und ein großer Fan, der Valerio Zamboni, der ist ein Jahr älter wie du und der fährt heuer zum, ich glaube, 10. oder 11. Mal mit. Das ist ein extrem lässiger Typ, kommt ursprünglich aus Italien, wohnt jetzt in Monaco, verkauft Flugzeuge, also hat irgendwie einen Job, wo, glaube ich, viel Geld im Umlauf ist und kann sich das irgendwie auch finanziell, glaube ich, ermöglichen, aber der hat mit Ende 50 angefangen. Seine ersten Jahre waren super erfolgreich, jetzt kämpft er natürlich schon gegen die Zeit ein bisschen an. Aber der ist jetzt mit 70 wieder am Start und wenn er es schafft, würde er der älteste Solo-Finisher sein. Also, falls du es doch noch überlegst.
Nein.
Der Valerio, glaube ich, braucht gute Konkurrenz. Aber das ist, man sieht halt beim RAM teilweise wirklich, was auch im höheren Alter möglich ist. Dass das gerade im Ausdauersport irrsinnig lang möglich ist, so gute Leistungen zu bringen.
Gerade im Radsport ist es möglich. Also bei gibt es welche, die sitzen jeden Tag 100 Kilometer am Rad und sind 75 Jahre alt. Ne?
Wie viel bist du jetzt aktiv? Also wie viel fährst du jetzt noch Rad? Bist du jetzt?
Ich komme im Jahr zwischen 5.000 und 6.000 Kilometer. Wir gehen aber relativ viel walken. Im Winter ein bisschen Krafttraining, habe ich im Haus ein kleines Fitnessstudio. Also schon aktiv, sagen wir, gehobener Gesundheitssport, aber nichts mehr. Ich muss nicht jeden Tag fahren, so alle zweiten, dritten Tag genügt mir. Habe keine Ambitionen mehr, dass ich da 10, 12, 15.000 Kilometer fahre.
Und dann so am Tag wie heute, wo es draußen wirklich kalt ist und stürmisch und regnet?
Manchmal bin ich froh, dass es regnet, weil der dritte Tag wieder wäre, wo ich fahren soll. Nein, das kommt nicht in Frage. Also wenn das Wetter nicht passt, dann muss es nicht sein.
Du hast dann, wie du selbstständig warst, ja im Sport weitergearbeitet. Wie war denn dann dein berufliches Leben?
Ich habe klar angefangen mit Radsport. Zubehör, Sportartikel, habe ganz Österreich, also ich war Großhändler und habe ganz Österreich die ganzen Sportgeschäfte, also in erster Linie Radsportgeschäfte, was in Österreich halt gegeben hat, beliefert. Dann sind eigentlich auch die anderen Sportjobs dazugekommen, weil ich auch mit Ernährung gehandelt habe. Und das war mehr als genug dann, also das wird immer mehr, größer. Du musst mitmachen, du kannst nicht sagen, ich höre auf, wann der Markt in Österreich noch mehr verlangt. Und irgendwann hat es dann so ausgeufert, dass eigentlich nicht mehr gegangen ist von der Zeit her. Wenn es 70, 80, 90 Stunden jede Woche arbeitest, dann muss irgendwann Schluss sein. Und das habe ich rechtzeitig dann erkannt und habe 2010 eben dann die Firma verkauft, habe dann Radtouren organisiert. Habe Amerika-Radtouren 18 Mal gemacht mit Mountainbike und Straßenrädern, Portugal. Und habe dann eben die letzten Jahre nicht mehr wirklich das gemacht, was mir Spaß macht.
Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber ich weiß noch ganz genau, es muss gewesen sein, 2006 oder 2007, wo ich angefangen habe mit dem Ganzen und versucht habe, erste kleine Sponsoren zu finden. Oder ich hätte gern große gefunden, aber es sind dann halt nur kleine gekommen am Anfang, klarerweise. Aber einer der ersten, die mich unterstützt haben, warst du mit deinem Sportartikel Großhandel. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe für damals 400 Euro, das war richtig großzügig oder richtig eine große Hilfe für mich, habe ich mir Maxim Sportnahrung bestellen dürfen. Die hast du auch in deinem Sortiment gehabt.
Ich habe zuerst Powerbar gehabt, aber das hat dann nicht mehr hingehauen. Weil da haben eine Riesenfirma Bauerbau übernommen und die Vorstellungen, Österreich hat alles passt, also ich war vom Verkauf pro Kopf Welt, außer Amerika, wo die Geburt von Bauerbau war, der stärkste Händler, aber irgendwann muss Schluss sein, also waren Forderungen gestellt, wenn die unrealistisch sind, und habe dann auf Maxim gewechselt, was meiner Meinung nach super Produkt war, nur nicht so bekannt, aber es ist dann in Österreich relativ gut gelaufen.
Ja, ich hab's damals auch sehr gern gehabt. Die waren, glaube ich, aus Holland, oder? Stimmt das? Oder?
Dänemark und dann, glaube ich, als Holländer hat es dann später übernommen.
Ja, und wo es für mich super war, ich habe dann bei dir gefragt, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass ich mir ein bisschen weniger Maxim bestelle und dafür eine Speedplay-Pedale kriege. Und da hast du auch gesagt, ja, das geht. Und dann bin ich anfangs mit Speedplay-Pedalen gefahren. Die haben mir sehr gut gefallen damals, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass die kleine Auflagefläche ein bisschen so Druckpunkte verursacht hat und dann bin ich auf andere große Pedale gewechselt, auf Shimano. Aber Speedplay waren damals, glaube ich, die leichtesten und die hochwertigsten, die es gegeben hat.
Na, sie waren auch von der Auflage, die größte Auflage haben die gehabt, Speedplay. Vielleicht mit der Druckstelle, das kann ich nicht sagen, also ich fahre es heute noch, ich habe mir damals ein paar reserviert, wie ich aufgehört habe und ich finde, dass das einer der besten Pedale ist. Ja. Sind ja relativ hoch. Von der Kurvenfreiheit her, passt, ja.
Ja, aber es war für mich damals echt so großartig zu merken, hey, ich werde unterstützt von jemandem, der Ram gewonnen hat und es hat mir einfach, abgesehen jetzt von der Freimenge, die wir bestellen haben dürfen, emotional wirklich was gebracht, weil ich gewusst habe, hey, jemand, der sich wirklich auskennt, einer der besten Radfahrer Österreichs, der glaubt irgendwie an mich. Obwohl wir uns damals, glaube ich, persönlich noch nicht kennengelernt haben. Einmal, viele Jahre später haben wir uns
Ich glaube, nach dem Rennen erst, dann wie du gefahren bist, ja.
Genau.
Vorher glaube ich nicht, ne?
Also damals hat es schon E-Mails gegeben, wie wir uns da zusammengeschrieben haben und Telefon.
E-Mails und Fax.
Ja. Was ist für dich so ein Wunsch, wenn du sagst, hey, es könnte in der Sportart, wie soll es mit dem Sport weitergehen, mit dem Langstreckensport? Wie viel verfolgst du das jetzt noch? Was sagst du zu dem Unsupported-Rennen, die jetzt immer beliebter werden? Und was wäre der Wunsch für dich quasi, wie sich das weiterentwickelt, die ganze Szene?
Also intensiv, wo ich das Rennen verfolge, ist riesig aus Amerika, wenn es ist, soweit man über Internet das mitverfolgen kann. Aber sonst muss ich sagen, bin ich relativ weit weg von der ganzen Geschichte. Also habe ich wenig Zugang, was auch wenige Namen, muss ich sagen. Ich höre das immer am Rand so mit, dass immer wieder neue Sachen kommen. Wenn es jemandem gefällt, kann er es machen, soll er es machen, so oft er es will. Aber zur weiteren Entwicklung, ich weiß nicht, was noch ein möglich ist alles. Ne? Schwer vorauszusagen, man findet immer wieder neue Sachen. Muss ja schauen, wie sich das jetzt entwickelt in Zukunft mit der ganzen Hysterie, was von der Politik jetzt da sich abspielt mit den Konflikten und was da alles kommt. Aber solange es geht, soll man es machen. Und so eine Freude haben dran. Ne?
Was waren für dich so die allerschönsten Momente am Radl, wenn du zurückdenkst?
Sicher ein Highlight war Race Across America, obwohl natürlich die Siege von Amateursport, damals war es Amateursport, heute ist Amateur und Profi, gibt es keinen Unterschied mehr, es sind die gleichen Rennen. Natürlich für mich schon relativ viel zählen, also Sieg bei der Österreich-Rundfahrt oder eben Wien-Gresten, Wien-Grand Prix von Mallorca, dann dreimal den Weltpokal St. Johann. Das ist, sind zwei verschiedene Sachen.
Ja, ich denke, wir haben jetzt viele schöne Sachen besprochen. Ich sage einmal danke und möchte dir vielleicht noch das letzte Wort geben. Also wenn du sagst, was vielleicht so ein guter Ratschlag wäre für die Leute, die jetzt gerade mit Radlfahren sozusagen beginnen oder mal mit dem Gedanken spielen, längere Strecken zu fahren, auch lange Touren, da hast du ja auch Erfahrung. Was würdest du mitgeben sozusagen als guten Starttipp?
Konsequent sein. Also ein Ziel vor Augen haben und das, egal was passiert, ziehe ich das durch. Egal was die anderen sagen, ich meine, was damals eben Spinner und ist nicht normal und was da alles gelaufen ist. Du willst es machen und du setzt es durch und dann wirst du Erfolg haben.
Podcast-Werkstatt.